Herzlich willkommen zur 11. Telefonkonferenz im Rahmen des Bundesprogramms Kita-Einstieg, Brückenbauen in frühe Bildung zum Thema Ergebnisdarstellung der Evaluation des Bundesprogramms Kita-Einstieg. Momentan sind alle Teilnehmenden stumm geschaltet. Nach dem Vortrag haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich übergebe nun das Wort an Frau Julia Günster.
Guten Tag und herzlich willkommen. Im Namen der Servicestelle Kita-Einstieg begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserer Telefonkonferenz mit Ergebnissen aus der Evaluation des Bundesprogramms. Mein Name ist Julia Günster, von der Servicestelle zugeschaltet ist neben mir auch Nancy Ehlert. Und wir freuen uns sehr, dass Maike Höft vom Evaluationsteam der Universität Paderborn heute dabei ist, um Ihnen dann die Ergebnisse der Evaluation des Programms zu präsentieren. Herzlich willkommen, Frau Höft. Wie immer bei unseren Telefonkonferenzen haben Sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen, und zwar heute nach jedem der drei Blöcke von Frau Höfts Präsentation. Die Präsentation verfolgen Sie ja in dem Event Manager. Falls Sie da irgendwelche technischen Probleme haben und die Präsentation nicht sehen können, finden Sie sie auch bereits jetzt auf unserer Online-Plattform auf plattform-spi.de. Man muss sich da leider ein bisschen durchklicken. Das läuft über Kita-Einstieg für die Praxis, Veranstaltungen und Konferenzen, dann Telefonkonferenzen. Sie haben aber auch den direkten Link schon, den finden Sie in der E-Mail für die Anmeldung zur Telefonkonferenz. Ja, dann würde ich jetzt gerne auch schon zu Frau Höfts Vortrag überleiten. Frau Höft, herzlich willkommen. Sie haben das Wort.
Ich danke Ihnen. Ich sage auch noch mal einen schönen guten Morgen in die Runde. Und bin ein wenig aufgeregt, es ist meine erste Telefonkonferenz hier in diesem Rahmen und ja, ich hoffe, dass wir das alles gut gemeinsam gemeistert bekommen. Die meisten von Ihnen kennen mich ja aus unterschiedlichen Situationen heraus, entweder auf Konferenzen oder Sie bekommen ja auch ständig E-Mails von mir mit irgendwelchen Anfragen für Interviews oder Beobachtungen oder auf ganz klar Netzwerkkarten sind ja regelmäßig an Sie versendet worden. Darum glaube ich, brauche ich mich gar nicht so im Großen jetzt vorstellen. Ansonsten, ja, Herr Albers, Frau Abendroth und ich sind halt so die wesentlichen Akteure im Team Paderborn, die halt das Programm während der Laufzeit evaluiert haben. Und ich möchte Ihnen gerne heute ein paar wesentliche Ergebnisse vorstellen, die auch einen direkten Bezug zu Ihrer Praxis haben. Es gibt natürlich auch noch weitere Ergebnisse. Wir sind aber auch noch mitten in der Auswertung und Verschriftlichung. Und da wir auch nur 1,5 Stunden Zeit haben, haben wir uns heute auf 3 wesentliche Themen konzentriert. Und zwar möchte ich Ihnen einen kleinen Auszug aus den Forschungsfragen der Evaluation vorlesen. Es ist insgesamt so gewesen, dass wir Hauptfragen haben, Hauptforschungsfragen, wo wir uns das ganze Programm angucken. Und natürlich gibt es noch ganz, ganz, ganz viele Unterfragen. Aber primär geht es uns ja auch darum, aus den Ergebnissen etwas für die Praxis ableiten zu können. Und darum möchte ich Ihnen die wesentlichen 3 Forschungsfragen, die darauf abzielen, vorstellen. Und ansonsten gebe ich noch mal kurz einen Überblick über die Daten, die wir erhoben haben. Und dann gehe ich aber auch schon in die 3 Hauptfelder, die heute thematisch dran sind. Der Auszug aus den Forschungsfragen der Evaluation. Uns ist es ganz besonders wichtig gewesen, dass wir aus den Erkenntnissen der Umsetzung des Bundesprogramms konzeptionelle Ableitungen rausziehen können, die jetzt einmal glücklicherweise, und da freue ich mich auch drüber, für Ihre Weiterführung vielleicht genutzt werden können, aber auch für zukünftige Programme bzw. für die zukünftige Arbeit in den Bildungslandschaften mit Familien heraus oder in besonderen Lebenslagen. Wir haben ja teilweise den Fokus auf Familien mit Fluchthintergrund, aber das lässt sich natürlich auch übertragen. Was uns ganz besonders wichtig ist von Ihnen, oder haben wir auch bei Ihnen abgefragt, mit welchen Herausforderungen Sie innerhalb dieses Arbeitsfeldes zu tun hatten und haben daraus methodisch-didaktische Bausteine für Qualifizierungen abgeleitet, beziehungsweise sind wir noch dabei. Es geht aber eigentlich gar nicht darum, dass Sie dann vorgefertigte Bausteine bekommen, sondern eher, was bräuchten Sie für Qualifizierung noch, um den Herausforderungen auch vielleicht Herr zu werden. Darum werde ich auch die Herausforderungen darstellen, die Sie uns genannt haben, um halt für Ihre weiterführende Arbeit dann auch nochmal zu schauen, was gibt es da für Möglichkeiten der Qualifizierung. Und ein ganz, ganz großer Teil sind die Netzwerke gewesen. Sie haben teilweise Netzwerke aufgebaut, Sie haben Netzwerke weitergeführt, Sie haben Netzwerke zusammengeführt. es ist wirklich ein wesentlicher Teil gewesen, auch kommunale Verantwortungsgemeinschaften aufzubauen innerhalb der frühkindlichen Bildungsbetreuungs- und Erziehungsangebote. Und da werden wir auch drauf eingehen. Zu unserem Erhebungsdesign, und zwar ist natürlich wichtig, auch alle Akteursgruppen in den Blick zu nehmen. Das waren natürlich die Koordinierungs- und Netzwerkstellen, aber auch die Fachkräfte. Wir haben die Familien selber auch befragt und die Leitungen von kooperierenden Kitas. Wir haben das hier schon geändert. Früher stand hier noch Anker-Kitas. Wir sind aber jetzt auch dazu übergegangen, das kooperierende Kitas zu nennen. Wenn ich manchmal da vielleicht noch reinfalle, bitte entschuldigen Sie. Manchmal ist so ein Vokabular einfach tief verinnerlicht. Wir haben uns ja mit unterschiedlichen Zielsetzungen auseinandergesetzt bezüglich der Evaluation und verschiedene Daten eingesetzt. Und gerade die Koordinierungskräfte unter Ihnen haben das ja alles mitbekommen. An der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank für die Geduld, aber vor allem auch für die Organisation der Interviews, für die Vermittlung von bestimmten Erhebungsinstrumenten und dass Sie das auch wirklich sehr, sehr, sehr gut ausgefüllt haben und dass wir einen sehr hohen Rücklauf haben. Und das möchte ich Ihnen nämlich jetzt auch nochmal vergegenwärtigen. Wir haben ja insgesamt 150 Standorte in dem Programm Kita-Einstieg. Und wenn Sie jetzt auf der Folie schauen, wie hoch die Rückläufe immer sind, können wir aus wissenschaftlicher Sicht nur sagen, wow. Und vielen, vielen Dank dafür. Wir sind immer schon zufrieden, wenn wir 30% der Gesamtstichprobe an Rückmeldung bekommen. Bei uns ist es hier immer ein Dreiviertel gewesen und nicht nur ein Drittel. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Ich werde das jetzt auch nicht im Einzelnen durchgehen. Sie haben ja die Möglichkeit, die Präsentation wahrscheinlich selbst sich auch nochmal anzugucken. Aber aus diesem wirklich umfangreichen Datenmaterial haben wir ja verschiedene Ableitungen gemacht, teilweise schon in Handreichungen oder Leitfäden für Sie zur Verfügung gestellt. Und das werden wir jetzt auch alles nochmal in Beziehung setzen, um halt die einzelnen Forschungsfragen zu beantworten. Und da möchte ich nämlich jetzt auch schon direkt übergehen zum ersten Thema, nämlich Netzwerk- und Kooperationsbeziehungen. Auf den letzten Regionalkonferenzen in Nürnberg, Hannover, danach weiß ich leider nicht mehr, wo wir waren, haben wir ja auch schon die Frau Abendroth und ich einen Workshop angeboten, wo es um Netzwerkarbeit ging. Also diejenigen, die diesen Workshop besucht haben, denen ist jetzt nicht alles neu, aber wir möchten das oder ich möchte Ihnen das gerne allen nochmal zur Verfügung stellen. Aus Ihren gesamten Angaben der egozentrierten Netzwerkkarten haben wir eine Akteursgruppen-Landkarte erstellt. Das heißt, wir haben für Sie Ihre ganzen Kooperationspartner mal gebündelt, um auf dieser Landkarte abzubilden, mit wem Sie eigentlich zusammenarbeiten. Ich muss dazu auch sagen, dass die Abgrenzung nicht immer trennscharf ist. Das bedeutet, dass einige Bereiche, die wir hier zu einer bestimmten Kategorie zugeordnet haben, vielleicht bei Ihnen vor Ort selber woanders zugeordnet ist. Das ist uns auf jeden Fall auch klar. Nichtsdestotrotz haben wir gedacht, es gibt Ihnen einen Überblick, mit welchen Akteursgruppen Sie eigentlich zusammenarbeiten. Und immer ausgehend von der Koordinierungs- und Netzwerkstelle. Wenn jetzt zum Beispiel die pädagogischen Fachkräfte sowas machen würden, würde sich das vielleicht nochmal anders zusammensetzen oder auch die Kita-Leitungen. Darum, wenn ich jetzt berichte, ist es immer nur aus Sicht der Koordinierungs- und Netzwerkkräfte. Wir haben uns die Netzwerke nochmal genauer angeguckt, weil wir zum einen wissen wollten, was haben Sie für Netzwerke vor Ort, um daraus auch eine Ableitung ziehen zu können, was lässt sich eigentlich mit diesen Netzwerken gestalten. Und diese Zielscheibe kommt Ihnen hier schon bekannt vor, damit haben wir ja zuerst die egozentrierten Netzwerke abgefragt und wir haben hier anhand dieser Zielscheibe, Sie in der Mitte als Ego, haben mal alle Akteursgruppen abgebildet. Und auf Folie 11 sind dann auch die Farben nochmal als Legende hinterlegt und die Zahlen, welche Akteursgruppen dahinter gehören. Hier an dieser Stelle möchte ich eigentlich nur Ihnen visualisieren, mit welchen Akteuren Sie wie häufig und mit welcher Wichtigkeit eigentlich zusammenarbeiten. Und da zeigt sich schon ganz klar, dass im oberen linken Quadranten, das sind zielbezogene Tätigkeiten, dass Sie halt wirklich primär mit den Akteuren zusammenarbeiten, die einen Bezug zur Zielgruppe haben, beziehungsweise die auch eine Erreichbarkeit der Zielgruppe haben. Und die Kästchen, die sind ja in verschiedenen geometrischen Formen Und da ist ja daneben auch links die Legende, wie wichtig Sie diesen Kontakt einschätzen. Und gleichzeitig gibt die Größe der geometrischen Form auch nochmal an, wie häufig Sie mit diesen Akteuren zusammenarbeiten. Also wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, das grüne Quadrat mit der 28 drin, 28 ist der Akteur, den Sie auf Folie 11 dann nachgucken könnten. Das ist für Sie ein wichtiger Kontakt, mit dem Sie zwar seltener Kontakt haben, aber der ist trotzdem sehr wichtig. Und der ist bei Ihnen halt wirklich im Fokus. Monatlicher Kontakt, das ist ja der mittlere Ring. Da sind weniger Akteursgruppen oder Akteure von Ihnen verortet worden, was aber eigentlich auch damit zu tun hat, dass Tätigkeiten mit direktem Bezug zu den Angeboten im Bundesprogramm ja auch nicht wöchentlich oder öfters stattfinden müssen, aber um das umzusetzen, halt trotzdem ein monatlicher Kontakt stattfinden muss. Und ein wöchentlicher Kontakt sind dann eher halt die Akteure, die direkt zur Organisation des Bundesprogramms gehören. Wie gesagt, das war jetzt nur eine erste Visualisierung, um zu sehen, mit welcher Wichtigkeit, Frequenz und zu welchem Kontaktanlass Sie mit den Akteuren agieren. Das haben wir nochmal weiter aufgeschlüsselt, um zu schauen, wie funktioniert bzw. mit was für einer Intention wird dieses Netzwerk benutzt. Und auch da haben wir die verschiedenen Akteure, Akteursgruppen nochmal unterteilt in drei wesentliche Prozesse. Der Aufbau ist der gleiche. Wir haben im äußeren Ring seltener Kontakt, im mittleren Ring monatlicher und im inneren wöchentlich. Wieder Ego sind die Koordinierungskräfte. Aber diesmal haben wir geschaut, welcher Prozess steckt hinter der Netzwerkarbeit. Und da haben wir auf der linken Seite die Unterstützungsprozesse. Diese Kooperationspartner benutzen sie für die Unterstützung, die Familien zu erreichen, aber auch bereits erreichte Familien weiterhin mit denen in Kontakt zu bleiben und auch weitere Tätigkeiten. Das sind also alles Akteursgruppen, wo sie Kontakt zu haben, um an die Familien auch heranzukommen bzw. auch zu vermitteln. Und dann gibt es im oberen rechten Quadranten, sind das die Kernprozesse des Bundesprogramms. Das ist halt die direkte Angebotsumsetzung, die organisatorischen Tätigkeiten und haben halt wirklich immer einen direkten Programmbezug. Das ist dann ganz klar dann auch die Kooperation mit den Fachkräften, mit den Trägern etc., dass sie die Angebote direkt in ihrer Bildungslandschaft umsetzen können. Im unteren rechten Quadranten, das sind dann eher Steuerungsprozesse, wo es um die Programmverwaltung geht. Das ist dann auch die Anbindung an Politik, zum Beispiel auch an das Integrationskonzept am Standort. Damit steuern sie eigentlich eher das Programm. Also diese Akteure, die in diesem Quadranten zu finden sind, sind halt ihre Kooperationspartner, mit denen sie die Steuerung oder die Prozesse des Programms steuern. Die werde ich jetzt nicht durchgehen, die Folie, aber wie gesagt, da sind alle Nummerierungen dahinter und alle Akteursgruppen nochmal aufgelistet. Wenn Sie sich das dann im Einzelnen nochmal genauer anschauen wollen, ist das halt die Legende dazu. Was wir generell festgestellt haben, ist, dass Sie mit grundsätzlich zwei verschiedenen Arten von Netzwerken arbeiten, und zwar einmal mit einem Produktionsnetzwerk und einem Informationsnetzwerk. Während das Informationsnetzwerk eher ein Dach bildet, sozusagen ein Netzwerk ist, wo es darum geht, sich auszutauschen, voneinander zu erfahren, sich auf dem Laufenden zu halten, zwar auch konkrete Projekte zu planen, bleibt das aber doch immer eher auf einem Austausch und Information, auf einer Austausch- oder Informationsebene. Wohingegen die Produktionsnetzwerke diejenigen sind, wo sie mit ihren Kooperationspartnern direkt zusammenarbeiten und auch verbindlich zusammenarbeiten. Keines dieser Netzwerke ist besser oder schlechter als das andere. Beide haben ihre Wichtigkeit und beide brauchen sie auch, um das Programm umzusetzen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass sie nur das eine oder das andere haben. Manchmal mischen sich diese beiden Formen der Netzwerke auch. Wir möchten Ihnen hier einfach nur nochmal aufzeigen, wenn Sie selbst auf Ihr Netzwerk schauen, was habe ich für ein Netzwerk und was kann ich mit meinen Kooperationspartnern in der Programmumsetzung damit erreichen und auch wirklich was muss ich vielleicht auch tun, um mein Netzwerk nochmal zu erweitern, um auf eine andere Intentionsebene zu kommen. Und das haben wir nämlich jetzt auch dann nochmal für Sie getan. Wir haben uns Ihre Netzwerke angeschaut, beziehungsweise wir haben alle Netzwerke zusammengefasst und haben geschaut, was dahinter für Formen stehen. Und das haben wir verbunden mit den Prozessen, die ich oben schon mal dargestellt habe, und haben hier die Akteure, die da nochmal von Ihnen reingenommen werden, hier dargestellt auf einer anderen Ebene. Und da geht es hier ganz klar um die Kernprozesse zur Umsetzung. Und da haben wir hier aus den unterschiedlichen Akteursgruppen Ihnen nochmal dick, also hervorgehoben, abgebildet, welche direkten Kooperationspartner das sind. Das haben wir auch getan, nochmal auf der Steuerungsebene. Hier ist das gleiche Prinzip. Die Akteure, die hervorgehoben sind, sind die Akteure, die Sie für die Steuerung des Programms benutzen, beziehungsweise benutzen, mit denen Sie kooperativ zusammenarbeiten. Und das gleiche auf der Unterstützungsebene. Da sehen Sie, dass das von den Akteuren her mit die größte Gruppe ist, weil sie halt auch die Netzwerke zum Großteil für solche Unterstützungsprozesse benutzen. In einem weiteren Schritt haben wir dann aber auch nochmal geschaut, ob es sozusagen Profile von Netzwerken gibt, die sich über die Programmlaufzeit dauerhaft gezeigt haben oder auch, wie sich die Netzwerke bei Ihnen verändert haben. Und das ist jetzt hier sehr wissenschaftlich abgebildet, aber es gibt Ihnen und uns aber auch nochmal die Möglichkeit, für sich selbst zu schauen und zu sehen, wie funktionieren meine Netzwerke eigentlich vor Ort. Und wenn wir uns hier die obere orangefarbene Linie angucken, das ist Profil 2, da haben Sie einen durchgehenden Fokus auf externe Partner. Und bei den 50 Standorten, die wir analysiert haben, weil wir da alle 5 Netzwerkkarten vorliegen haben, zeigt sich, dass knapp 20% mit einem Netzwerk arbeiten, wo der Fokus sehr stark auf externe Partner liegt. Das sind dann halt die Netzwerke, die auf Unterstützungsprozesse aus sind. Wenn wir uns die untere, ganz unten blaue Linie anschauen, Profil 1, ist das nämlich genau umgekehrt. Da arbeiten Sie sehr stark mit internen Partnern zusammen, nämlich über 40%. Und gerade mit diesen internen Partnern, das sind die Steuerungsprozesse und teilweise auch Kernprozesse, die Sie mit diesem Netzwerk umsetzen. Das heißt, Sie haben, wenn Sie so ein Profil haben, weniger externe Partner drin, sondern viel stärker interne Partner. Und wenn Sie auf die gelbe Linie schauen, das ist ja Profil 4, da zeigt sich, dass Sie in Ihrem Netzwerk erst sehr geschlossen angefangen haben und das nach und nach geöffnet haben und immer mehr externe Partner reingenommen haben. Wohingegen dann bei Profil 3, das ist die graue Linie, die noch übrig ist, haben wir es genau umgekehrt. Sie haben eher sehr offen angefangen und sind dann immer mehr dazu übergegangen, mit internen Partnern zu arbeiten. Alle Profile, die wir bis jetzt identifiziert haben, haben ihre Berechtigung. Und das ist auch das, was ich nochmal ganz klar sagen möchte. Es gibt hier nichts Falsches und nichts Richtiges. Es gibt einfach nur die Möglichkeit zu analysieren und zu schauen, was für ein Netzwerk habe ich und was kann ich mit meinem Netzwerk bewirken. Und wenn Sie natürlich eher mit internen Partnern zusammenarbeiten, ist es dann vielleicht auch eher eine Begrenzung auf Steuerungsprozesse. Wenn Sie mehr mit externen Partnern zusammenarbeiten, ist es vielleicht dann eher ein Prozess der Unterstützung, warum Sie die Kooperationspartner mit reinholen. Und je nachdem, was Sie für eine Intention haben, können Sie nämlich dann nochmal auswählen, aus der Landkarte vielleicht heraus auch, was oder welche Kooperationspartner muss ich noch mit reinnehmen, um mein Netzwerk dahingehend zu erweitern. Und das ist nämlich dann auch schon genau zu dem ersten Block meine Abschlussfrage, die wir hier diskutieren können, auf die ich aber auch nochmal eingehe. Teilweise habe ich es auch schon getan. Wie kann mit Hilfe von Netzwerken bzw. kommunalen Verantwortungsgemeinschaften die Qualitätsentwicklung der frühkindlichen Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsangebote in der kommunalen Bildungslandschaft unterstützend gestaltet werden? Wenn Sie jetzt konzeptionell nochmal an ihre Netzwerkmodifizierung gehen oder teilweise auch nochmal Netzwerke aufbauen müssen, aber auch Netzwerke weiterhin zusammenziehen werden, ist es ganz wichtig, für sich vorher auch klar zu machen, was möchte ich mit dem Netzwerk bewirken? Wofür brauche ich diese Kooperationspartner? Und das kann ja auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Das kann auf der Ebene stattfinden. Ich brauche ein Informationsnetzwerk, wo ich auch Informationen weitergeben kann, aber auch ganz viele Informationen erfahre. Aber ich brauche auch ein Produktionsnetzwerk, wo ich weiß, mit den Kooperationspartnern kann ich direkt auch Angebote umsetzen. Und auch zu schauen, ich brauche halt die Kooperationspartner, die mir die Möglichkeit geben, an die Zielgruppe heranzukommen. Zum Beispiel Jobcenter wurde oft genannt. Und gleichzeitig aber auch, dass dann die erreichten Familien, die vielleicht dann sogar durch Jobcenter schon erreicht worden sind, wieder zurück zu ihnen kommen können und sagen können, wir haben hier Familien, was können wir denn bieten? Und so kann man das in alle verschiedenen Richtungen analysieren. Es geht halt immer darum, was Sie mit Ihrem Netzwerk erreichen können. Und das bedeutet halt auch, dass Sie regelmäßig Ihr Netzwerk analysieren sollten, um zu gucken, wo stehe ich hier eigentlich gerade, was habe ich für ein Netzwerk, wie häufig arbeite ich mit denen zusammen, wie wichtig sind mir die Kontakte und daraus dann abzuleiten, okay, das sind die Grenzen, die mir mein Netzwerk hier aufzeigen, weil ich eventuell mit denen und den Partnern zusammenarbeite. Das heißt, wenn ich sehr stark nur mit internen Partnern zusammenarbeite, bleibe ich vielleicht auch nur auf einer Steuerungsebene. Wenn ich sehr stark nur mit externen Partnern zusammenarbeite, habe ich einen großen Informationsaustausch und ich habe dann vielleicht auch Unterstützungsprozesse, die da sind. Aber zum Steuern kann ich das weniger benutzen. Und so ist eigentlich dann unsere Anregung auch, Ihre Netzwerke zu betrachten und gegebenenfalls dann auch zu modifizieren. Das wäre so jetzt erstmal zum ersten Teil, zum ersten inhaltlichen Block und würde jetzt das Wort auch noch an Sie geben, wenn Sie direkt Fragen dazu haben. Sonst haben wir natürlich auch zum Schluss noch die Möglichkeit, auf Fragen einzugehen. Aber wenn Sie wollen, können Sie jetzt auch direkt Fragen oder auch Anregungen geben.
Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie eine Frage stellen möchten, dann drücken Sie bitte 9 und Stern auf Ihrem Telefon. Wenn Sie eine Frage wieder zurückziehen möchten, dann drücken Sie 9 und Stern ein zweites Mal. Bitte drücken Sie jetzt 9 und Stern, um eine Frage anzumelden. Und wir haben eine Frage von Frau Schneider-Linau. Ihre Leitung ist offen.
Ja, guten Tag. Bei der Grafik war noch eine Spalte, die mir noch unklar war. Da waren nämlich Werte im positiven oder negativen Bereich. Könnten Sie noch kurz darauf eingehen? Sie sagten, es ist letztendlich alles gut oder alles in Ordnung. Was haben diese Vorzeichen zu bedeuten?
Ja, das bin ich extra ein bisschen übergangen, weil es eher wissenschaftlich ist. Das hat nur was damit zu tun, wir müssen ja sozusagen jeden Wert, den wir von Ihnen haben, also jede Angabe, mussten wir mit einem Punktwert versehen. Und das heißt, wir haben alle internen Partner haben wir mit einer -1 versehen und alle externen Partner mit einer +1. Das hat überhaupt nichts mit positiv und negativ zu tun, sondern das ist eher nur eine Skalierung, damit wir halt sozusagen alle Werte zwischen extern und intern zuordnen können und so sind die Profile entstanden. Das ist hier wirklich ein bisschen verwirrend, weil das hat nichts damit zu tun, dass das was Negatives oder Positives ist. Das ist nur eine Skalierung, um halt diese Profile abbilden zu können.
Dankeschön.
Bitte. Sehr gerne.
Mit 9 und Stern können Sie eine Frage anmelden. Aktuell sind keine weiteren Fragen angemeldet.
Gut, dann würde ich weitermachen. Der nächste inhaltliche Block, da haben wir uns Ihre angegebenen Herausforderungen nochmal ganz genau angeschaut. Und was wir auch unbedingt wissen wollten, ist, haben sich die Herausforderungen im Laufe der Programmumsetzung verändert? Sind vielleicht welche dazugekommen, sind welche zurückgegangen? Also es sind auf jeden Fall welche dazugegangen und zurückgegangen, aber ob wir wirklich feststellen können, dass sich im Laufe der Zeit bestimmte Herausforderungspakete verändert haben oder ob das eher etwas ist, also Herausforderungen, mit denen Sie dauerhaft zu tun haben werden. Und deswegen haben wir bei der ersten Online-Erhebung haben wir sie in einer offenen Frage gefragt, was ihre größten Herausforderungen sind bei der Umsetzung und haben das für sie hier nochmal kategorisiert. Und sie haben halt uns Herausforderungen genannt, die zielgruppenbezogen sind, die sich eher auf Ressourcen beziehen, die sich auf die Netzwerke beziehen, auf den Sozialraum, aber auch auf die Administration und Koordination. Und hier muss man sagen, es gibt halt bestimmte Herausforderungen, auf die haben sie überhaupt keinen Einfluss. Sie haben keinen Einfluss auf fehlende Kita-Plätze. Sie haben auch keinen Einfluss darauf, wie weit bestimmte Strukturen vor Ort da sind. Das sind alles sehr, sehr langfristige Prozesse, um da bestimmte Herausforderungen abzubauen. Und darum ist das etwas, was uns ganz wichtig ist, dass Sie sich auch bewusst werden, mit welchen Herausforderungen kann ich eigentlich gar nicht oder welche kann ich gar nicht aktiv in diesem kurzen Zeitraum bewältigen, sondern mit welchen muss ich einfach lernen, umzugehen und dementsprechend auch passende und konzeptionelle Bausteine zu entwickeln. Und auch eine Gelassenheit zu entwickeln. Man sagt ja immer, ich sage es mal anders, ich bin mit Sprichwörtern nicht so firm, aber ich habe ja selber mal als Koordinierungskraft gearbeitet in der Kommune und es gab einfach Prozesse, die unheimlich zäh waren, weil da so viele Ebenen dahinter steckten, Strukturen, die schon seit ganz lange Zeit da waren, aber es gab halt auch Herausforderungen, die man relativ gut mit bestimmten Aktivitäten, Prozessen angehen konnte. Ich habe hier eine Sache nochmal hervorgehoben, das ist nämlich die sensitive Ansprache und der Umgang mit der Zielgruppe. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Das hat nämlich was mit den Qualifizierungsmaßnahmen zu tun. Wenn wir uns das jetzt weiter angucken, haben wir ja auch in der zweiten und dritten Online-Erhebung haben wir die Herausforderung abgefragt, um halt genau das versuchen aufzuzeigen, was ich am Anfang gesagt habe. Gibt es Veränderungen in den Herausforderungen beziehungsweise in welchen Bereichen sind die Herausforderungen überwiegend? Und das haben wir hier auch nochmal abgebildet in zielgruppenbezogen, strukturell, angebotsbezogen, organisatorisch und personell. Dahinter sind immer Beispiele, das sind Skalen. Also Sie haben ja die Fragebögen bekommen. Und da standen ja mal ganz viele Items, ganz viele Fragen oder Aussagen, die Sie bestätigen müssen. Und das haben wir dann halt zusammengezogen zu einem thematischen, zu einer thematischen Skala, also zu einem Themenfeld. Und bei Zielgruppenbezogen hat sich auch durchgängig halt über die ganze Laufzeit hinweg die Erreichbarkeit, die Kontaktaufnahme und das Vertrauen aufbauen gezeigt. Bei strukturell halt Einfluss der Träger und Abbau der KOM-Strukturen und eher halt G-Strukturen aufzubauen. Beim Angebotsbezogen war das auch jedes Mal die Bedarfsermittlung, die Schwerpunkte setzen aus der Bedarfsermittlung und die Niedrigschwelligkeit. Bei organisatorisch, Einbezug der Politik und auch fehlende Strukturen, auf die sie halt aufbauen können, sondern sie mussten selbst Strukturen aufbauen und das dauert natürlich wesentlich länger, als wenn schon vorhandene Strukturen da sind. Und personell der Fachkräftemangel, so dass sie erst gar nicht so wie sie wollten, an Fachkräfte herangekommen sind, beziehungsweise die auf dem Markt zur Verfügung standen, aber gleichzeitig natürlich auch eine etwas höhere Fluktuation, weil wir wissen alle, befristete Verträge, da neigt man eher dazu, dann auch das als Übergang zu betrachten und vielleicht dann irgendwo einen Job zu finden, wo man längerfristiger beschäftigt ist. Und wir haben das dann nochmal ja unterteilt oder beziehungsweise hatten wir abgefragt, inwieweit sie den Herausforderungen zustimmen, mit gar nicht wenig deutlichem hohen Maße. Und da zeigt sich eigentlich, dass sie die Herausforderungen immer zwischen wenig und deutlich eingestuft haben, was uns zeigt, die Herausforderungen sind alle da, aber es gibt jetzt keine Herausforderungsgruppen, die in besonderem Maße mehr da sind als andere, sondern sie sind alle recht ausgewogen und sind auch konstante Herausforderungen. Und das zeigt sich in Messzeitpunkt 2 und Messzeitpunkt 3. Messzeitpunkt 2, das sind die blauen Balken, Messzeitpunkt 3 sind die orangenen Balken. Und da, wo ein blauer Balken fehlt, heißt das, dass wir in der zweiten Online-Erhebung halt diese Herausforderungen nicht abgefragt haben, beziehungsweise die von Ihnen, ja, wir haben sie nicht abgefragt, so war das, genau. Und wenn wir jetzt dann Messzeitpunkt 2 und Messzeitpunkt 3 gegenüberstellen, sehen Sie auch, dass es keinen großen Unterschied gibt zwischen der zweiten und dritten Abfrage. Und wenn wir das qualitativ dann auch mit der ersten Abfrage, die ja ganz offen war, vergleichen, werden sich da auch keine, man nennt das in der Wissenschaft, signifikante Unterschiede zeigen. Signifikant heißt, dass sie wirklich aussagekräftig sind. Alle Unterschiede, die hier sind, sind statistisch gesehen Zufälle. Sie könnten also eigentlich auch sagen, die Herausforderungen sind auf allen Ebenen immer gleich geblieben. Das finden wir eigentlich auch ein gutes, solides Ergebnis, weil es uns aufzeigt, es sind Herausforderungen da, aber es gibt keine Pakete von ganz besonderen Herausforderungen und es sind auch dauerhafte Herausforderungen, die eher damit zu tun haben, dass das, was sie tun, halt wirklich über einen jahrelangen Prozess erst wirklich umgesetzt werden kann und auch die Herausforderungen dann nach und nach bewältigt werden können. Wir haben ja auch nochmal Interviews mit den Koordinierungskräften, mit den Fachkräften und mit den Leitungen der kooperierenden Kitas durchgeführt. Und da haben wir nicht nach Herausforderungen gefragt, haben aber aus den Angaben, die sie getätigt haben, haben wir nochmal geschaut, welche Herausforderungen stecken dann aus unserer wissenschaftlichen Sicht nochmal dahinter. Und im Grunde genommen zeigt sich, das Ergebnis ist wieder gleich. Das ist ein ähnliches Bild wie auch das, was Sie selbst angegeben haben, was ja auch nicht verwunderlich ist. Wobei wir immer wieder mehr auch herausgehört haben, dass eine große eine Herausforderung mit dem Umgang der Vielfalt genannt wurde, dass die emotionale Belastung der Akteure doch teilweise sehr stark zu erkennen ist. Und darum war vorhin ja auch schon auf der Folie, ich gehe einmal zurück, dass ich es nochmal zeigen kann, die sensitive Ansprache und der Umgang mit der Zielgruppe von uns hervorgehoben. Weil da zeigt sich doch, dass da viel Unterstützung noch geleistet werden könnte oder müsste, um halt mit dieser akteursbezogenen Herausforderung umzugehen. Weil wie ich schon vorhin gesagt habe, es gibt viele Herausforderungen, da können Sie gar nicht so spontan ändern. Personalmangel, mehrsprachige Fachkräfte, geringes Stundenkontingent, also das ist ja auch vorgegeben. Dann fehlende Kita-Plätze, also das sind alles Dinge, die sind da die Herausforderung, aber da haben Sie nur marginal Einfluss drauf. Wo Sie aber Einfluss drauf haben, ist auf die Bereiche Umgang mit Vielfalt, emotionale Belastung der Akteure und generell die Diversität, weil da ist es Ihnen möglich, halt Qualifizierungsangebote auch anzubieten, die genau dieses Thema fokussieren und somit dann auch die pädagogischen Fachkräfte, aber natürlich auch alle anderen Akteure, die bei der Umsetzung mit beteiligt sind, zu unterstützen. Eine weitere Herausforderung, die ergänzend aus den Interviews sich rauskristallisiert hat, ist Messbarkeit des Erfolgs und die Programmverwaltung. Messbarkeit des Erfolgs ist ein unheimlich schwieriges Thema. Das ist ja auch etwas, was wir immer wieder in unserer Evaluation als Herausforderung haben. Wie messen wir eigentlich den Erfolg? Gibt es bestimmte Indikatoren, wo wir sagen können, das war gut und das war nicht gut? Oder ist es eher etwas sehr Individuelles, wo wir gucken müssen, so bildet sich das ab und so wirkt das auf bestimmte Bereiche ein? Also wir sind da immer so ein bisschen zwiespältig, wenn es darum geht zu sagen, Sie können Ihren Erfolg wirklich messen. Was Sie aber natürlich tun können, ist zu schauen, was haben Sie konzeptionell erreicht? Welche Wege sind Sie gegangen? Um diese Wege zu reflektieren und in dem Bereich dann auch zu schauen, was haben Sie für Rückmeldung bekommen? Das gehört alles auch schon mit zum Erfolg eines Programms. Aber das wirklich quantitativ zu messen, das heißt wirklich mit Zahlen zu hinterlegen und zu sagen, das war erfolgreich, das ist nicht ohne. Und das spiegelt sich auch wieder in Ihren Aussagen. Wie messen wir das eigentlich? Und ich kann da jetzt auch gar kein Patentrezept wirklich geben. Vielleicht ist das einfach nochmal etwas, was wir zukünftig im Fokus halten müssen. Wie können Sie denn auch selber, auch als Rechtfertigung vor Ihren politischen Entscheidungsträgern zu sagen, naja, das ist aber erfolgreich, das Programm, Und dementsprechend ist die Notwendigkeit ja auch gegeben, dass wir das hier verstetigen wollen und einzelne Bereiche auch transferieren wollen in die kommunalen Strukturen. Und zwar, da kann ich noch einmal zurückgehen zur Programmverwaltung. Ja, da ist aber schon so, dass wir festgestellt haben, dass der administrative Aufwand nicht zu unterschätzen war während der Umsetzung, dass er aber generell, also das Herrwerden über das Administrative im Laufe der Zeit höher geworden ist, beziehungsweise im Laufe der Zeit gesagt wurde, ja, also es klappt immer besser, auch die ganzen administrativen Dinge zu bewältigen. Und da sind wir jetzt auch schon wieder an der ableitenden Frage zu diesem Themenblock, welche methodisch-didaktischen Bausteine für Qualifizierung von pädagogischen Akteuren, Fachkräften zur Arbeit mit Kindern und Familien in besonderen Lebenslagen lassen sich aus der Erfahrung der Durchführung der Programminhalte Kita-Einstieg, Brückenbau und frühe Bildung ableiten. Ich bin da gerade ja auch schon ein bisschen drauf eingegangen. Aus unserer Sicht sind es auf jeden Fall die Inhalte, auf die Sie direkt Einfluss nehmen können. Das sind alle Bereiche mit Diversität, mit Umgang mit Vielfalt, mit einer vertrauensvollen Ansprache, aber natürlich auch, wie können wir Familien gewinnen, wenn es darum geht, von Komm zu G-Strukturen bestimmte Prozesse aufzubauen. Für diejenigen, die das bisher noch nicht gehört haben, eine Komm-Struktur ist, wir bieten etwas an und die Eltern haben zu kommen. Das heißt, sie müssen natürlich auch eine ganz bestimmte Schwelle überschreiten, um aus eigener Aktion heraus ein Angebot zu besuchen. Eine G-Struktur ist dann eher etwas, dass die Familien dort aufgesucht werden, wo sie sind, also in ihrem Lebensraum, im Sozialraum. Das passiert oft durch mobile Angebote, dass da, wo Familien sich häufiger aufhalten, dass dann dort zum Beispiel irgendwelche Spielbusse regelmäßig sind und dass die Eltern dann dort für die Angebote gewonnen werden. Und dann hat man ja gleichzeitig schon Kontakt und kann sie ja auch in Angebote noch mit vermitteln. Wobei vermitteln ist jetzt auch nicht so ein schönes Wort, aber man kann ihnen die Möglichkeit geben, halt auch andere Angebote zu besuchen. Und das hat natürlich auch was mit einer gewissen Niedrigschwelligkeit zu tun. Es hat aber auch was damit zu tun, dass viele Familien Angebote der Art, wie wir sie bei Kita Einstieg, aber natürlich auch in ganz anderen Programmen oder auch im Allgemeinen in der frühkindlichen Pädagogik umsetzen. Das sind ja ganz viele Eltern-Kind-Programme, PKIP-Gruppen. Und ach, ich könnte jetzt, glaube ich, 100 aufzählen, da kennen Sie sich aber wahrscheinlich viel besser aus als ich. Viele Familien sind gar nicht vertraut mit diesen Formaten der Unterstützung. Und dementsprechend ist es natürlich auch erstmal eine Hemmschwelle, wenn man nicht weiß, was ist das eigentlich und was passiert da eigentlich. Und warum ist dieses Kommen dahin, also dieser aktive Part, ich oder die Familien gehen dahin, immer noch ein anderer, als dann halt in Bezug auf die G-Strukturen zu den Familien gegangen wird und vor Ort Angebote dann stattfinden, wo die Familien auch schon aufzufinden sind. Also das sind so verschiedene Qualifizierungsmöglichkeiten, wie man das nochmal in seiner eigenen Umsetzung des Programms angehen könnte. Aber natürlich vielleicht auch im Netzwerkbereich, dass man nochmal einen Netzwerkworkshop macht mit den direkten Akteuren, die Sie vielleicht jetzt auch schon zur Umsetzung, also für die Steuerungsprozesse haben, um zu überlegen, wie wollen wir denn jetzt unser Netzwerk nochmal öffnen, welche Kooperationspartner müssen wir noch mit reinnehmen und im ersten Schritt erstmal zu schauen und zu analysieren, was habe ich hier für ein Netzwerk und was kann ich damit bewirken, beziehungsweise was brauche ich noch, um halt intentional das zu erreichen, was wir uns eigentlich auch mit der Netzwerkarbeit gesetzt haben. Ich würde Ihnen jetzt auch noch mal das Wort geben, wenn Sie direkt Fragen dazu haben, wenn Sie Anregungen haben. Vielleicht mögen Sie ja auch selber noch mal was erzählen, was Sie für Qualifizierungen anbieten, die vielleicht auch zu den Herausforderungen passen, aber auch nicht, ne, sondern wo Sie auch sagen, das war sehr erfolgreich aus Ihrer Sicht. Und übergebe das Wort dann jetzt noch mal an die Moderation.
Bitte drücken Sie gerne noch einmal 9 und Stern, um eine Frage oder Wortmeldung anzumelden. und drücken Sie 9 und Stern ein zweites Mal, wenn Sie die Frage wieder zurückziehen möchten. Bitte drücken Sie 9 und Stern, um Fragen oder Wortmeldungen anzumelden. Und wir haben eine Frage von Sandra Abraham. Ihre Leitung ist offen.
Hallo, guten Tag, guten Morgen.
Hallo.
Ich habe eine kleine Anmerkung. Und zwar finde ich, ich weiß nicht genau, auf was sich jetzt die Evaluation alles bezieht, aber ich denke mal, dass die Zeit von März bis jetzt sicherlich da auch eine Rolle spielt. Und als ergänzende Herausforderung möchte ich ganz kurz mal die Anmerkung zu Corona machen, ja. Die jetzt natürlich da gänzlich fehlt und ja wirklich jede Kategorie irgendwo eine sehr große Herausforderung mit reinbringt. Also sowohl strukturell, organisatorisch, personell, aber auch akteursbezogen. Und ich weiß, das ist eine Situation, die sich niemand gewünscht hat und die einzigartig ist, die aber jetzt ganz viele Ideen und Möglichkeiten und auch Qualifikationsmöglichkeiten doch sehr, sehr schwierig gestalten. Und das würde ich jetzt einfach nur gerne mal kurz hinzufügen als Herausforderung, die es jetzt zu stemmen gibt und die ja, leider auch überhaupt gar nicht absehbar ist. Also aktuell befinden wir uns zum Beispiel in der Weiterqualifizierung zur Elternbegleitung, was sicherlich sehr empfehlenswert ist, soweit man das noch schafft, im Laufe des Programms daran teilzunehmen. Es sich aber jetzt auch schon unglaublich schwierig gestaltet, weil diese ganzen Weiterbildungen auch gar nicht mehr so stattfinden können und dürfen. Genauso ist ja, dass viele Angebote aktuell überhaupt gar nicht mehr stattfinden können und selbst die G-Strukturen momentan unglaublich schwer gemacht werden.
Ja. Ich finde das einen sehr, sehr, sehr wichtigen Beitrag, den Sie gerade leisten, weil es stimmt, das habe ich jetzt komplett ausgeblendet, weil wir im März, April, Mai unsere letzten Erhebungen gemacht haben, die sich halt noch zum Großteil vor die Umstände mit Covid-19 bezogen haben und sind eher diese allgemeinen Aussagen zur Evaluation, die nicht diese ganz besondere Herausforderung mit sich bringen. Aber Sie haben vollkommen recht, dass wir das nicht unterschätzen dürfen. Wir selber von der Evaluation haben das jetzt nicht aufgenommen, weil das wäre etwas, was wir hätten zusätzlich noch mit aufnehmen müssen, auch mit Befragung. Und das konnten wir gerade in dem Moment nicht mehr leisten. Aber es ist unheimlich spannend, was Sie sagen. Und ich weiß ja auch, dass die Servicestelle da eine Abfrage gemacht hat. Ich weiß, dass aber auch ganz andere Träger jetzt nicht über Kita Einstieg, aber in anderen Programmen oder in anderen Projekten auch diese Situation nochmal analysiert haben, weil ja, es sind Herausforderungen, die jetzt nicht hier wieder zu finden sind. Und wir gehen erstmal davon aus und hoffen es, also ich drücke die Daumen, dass wir zu einer andere Normalität wieder zurückkommen, weil das ist ja jetzt hier auch eine Normalität, die wir haben. Ich nenne es immer die neue Normalität, aber ich hoffe, dass wir wieder zu einer anderen Normalität zurückkommen, wo das ähnlich stattfinden wird, wie wir es vor Corona hatten. Und darauf bezieht sich das, weil klar, zurzeit ist alles durcheinander gewürfelt und gleichzeitig sind es Innovationen, die dadurch entstehen, die auch sehr, sehr spannend sind und die eigentlich auch mit rein müssten. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht und ich denke, da sollten wir auch nochmal, also jetzt intern, nochmal Gespräche führen, wie wir eigentlich dann solche Ergebnisse, die wir selber zwar nicht haben, aber die von anderen Stellen gemacht wurden, wie wir die auch nochmal mit reinnehmen müssen, um halt letztendlich die Evaluation des Bundesprogramms auch nochmal unter diesen realistischen Bedingungen darstellen zu können. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank.
Wenn Sie noch eine Frage stellen möchten, dann drücken Sie bitte 9 und Stern. Es sind aktuell keine weiteren Fragen angemeldet.
Gut. Dann gehe ich zum dritten Baustein. Das sind Zugänge gestalten, Erreichbarkeit von Familien. Dazu haben wir auch schon ein Leitfaden, ich glaube ein Leitfaden, ich verwechsel mal Handreichung und Leitfaden, ein Leitfaden erstellt, wo Sie auch diese Grafik schon drin sehen können. Wir haben nämlich aus Ihren Angaben über die Fragebögen, über die Online-Fragebögen, aber auch über die offenen Fragen und aus den Interviews haben wir ein Handlungsmodell erstellt, wie Sie die Familien erreichen, um das für alle zur Verfügung zu stellen und dass jeder die Möglichkeit hat, da selbst auch nochmal zu schauen, was könnte ich denn noch mit in meine Bemühungen reinbringen, Familien zu erreichen. Und grundsätzlich lässt sich das in vier Säulen und in vier Bereiche unterteilen. Das ist einmal die Öffentlichkeitsarbeit, das ist die aufsuchende Arbeit, das ist also über die bereits erreichten Familien, also es ist eine Informationsweitergabe von den Familien selber zu anderen Familien und es sind die Netzwerkpartner und Netzwerkpartnerinnen. Das ist das zum Beispiel auch, was ich vorhin die ganze Zeit im Bereich der Netzwerkarbeit mit Unterstützungsprozessen gemeint habe, dass halt über die Netzwerkpartner auch Kontakt zu bisher nicht erreichten Familien aufgebaut werden kann, aber auch umgekehrt, dass erreichte Familien von den Netzwerkpartnerinnen an sie sozusagen auch informationsmäßig weitergegeben werden und sie dann sagen können, da hätten wir was für die Familien. Ich werde die nächsten Folien jetzt nicht ausgiebig vorstellen, weil die auch in dem Leitfaden mit aufgelistet sind, aber ich möchte Ihnen gerne aufzeigen, dass wir ja auch immer abgefragt haben, was benutzen Sie und wie erfolgreich sehen Sie das? Also wie häufig setzen Sie das ein und mit wie viel Erfolg ist das verbunden? Und im Grunde genommen ist es so, dass Sie alle Methoden in diesen vier Feldern des Handlungsmodells benutzen, teilweise in unterschiedlicher Intensität und teilweise auch mit mehr Erfolg verbunden aus Ihrer Sicht, aber Sie benutzen alles. Und das ist auch etwas, was wir ableitend gesagt haben, dass eigentlich genau dieser Zusammenschluss dieser Methodik, also verschiedene methodische Wege finden, um Familien zu erreichen, das Erfolgsrezept ist. Es geht nicht nur über Öffentlichkeitsarbeit, es geht nicht nur über persönliche Weitergabe zwischen den Familien und unter den Familien, es geht nicht nur mit Netzwerkpartnern und es geht auch nicht nur mit der aufsuchenden Arbeit. Gerade bei der aufsuchenden Arbeit hat das ja auch wieder was mit dem Personal, mit der Kapazität zu tun, die zur Verfügung steht. Wir haben nicht die Möglichkeit, dass zu allen Familien gegangen werden kann und vor allem jetzt auch mit dem Hinweis unter den Bedingungen, die wir jetzt gerade haben. Dann möchte ich das an der Stelle auch nochmal ausklammern. Aber es geht eigentlich nur wirklich mit einer breiten methodischen Aufstellung, um die Familien zu erreichen. Und das haben wir, ich gehe da jetzt nochmal weiter zum Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Und da haben wir zum Beispiel auch von Ihnen erfahren, dass halt Flyer nicht unbedingt als geeignete Mittel zum Erreichen der Familien angesehen werden, aber gleichzeitig für die Netzwerkpartner solche Informationsmaterialien sehr wichtig sind, dass ihre Netzwerkpartner, die für die Unterstützungsprozesse auch herangezogen werden, die brauchen halt solche Flyer und solche Informationsbroschüren und so ein Informationsmaterial, was sie den Eltern auch vorstellen können, auch wenn sie die vielleicht nicht immer dann mitgeben werden, aber dass sie die vorstellen kann und das natürlich dann auch mehrsprachig. Bei der aufsuchenden Arbeit ist es halt ganz stark das Ansprechen der Familien und das ist auch mit dem größten Erfolg verbunden, was meiner Meinung nach natürlich auch selbstverständlich ist, wobei wir da auch immer noch unterscheiden müssen oder berücksichtigen müssen, welcher Freiwilligkeit die Familien ja auch noch ausgesetzt sind. Die Familien können immer noch selbst entscheiden, ob sie an den Angeboten teilnehmen möchten oder nicht. Auch wenn wir aus unserer, ich nenne es immer so und ich meine das aber nicht despektierlich, aber wir aus unserer pädagogischen Arroganz heraus natürlich auch meinen, anhand Bedarfsanalysen und auch anderen Analysen zu wissen, was vielleicht gerade gut sein könnte, ist es letztendlich die Familie, die entscheidet, ob sie auch bestimmte Angebote für sich wahrnehmen möchte. Gleichzeitig zeigt sich aber schon auch, dass mehrsprachige Mitarbeiter einen großen Erfolg erzielen, wenn es darum geht, Familien zu erreichen. Das hat nicht immer nur was mit der sprachlichen Barriere zu tun, das hat natürlich auch was mit einem gewissen Vertrauen zu tun, mit einer Beziehungsgestaltung, die sich vielleicht dann auch nochmal anders gestaltet, wenn die Familien wissen, da sind Fachkräfte oder Personen, die A, meiner Sprache mächtig sind, beziehungsweise sich auch in meiner Sprache verständigen können, aber die vielleicht auch noch mal ganz andere sozialisationsbedingte Hintergründe nachvollziehen können. Bei den Netzwerkpartnern zeigt sich wirklich ja durchgehend, dass das etwas ist, dass die externen Netzwerkpartner ein wesentlicher Beitrag sind für die Unterstützungsprozesse, und hier wird auch wirklich der Erfolg mit über 80% eingestuft. Ohne diese Netzwerkpartner würde es ihnen sehr schwer fallen, auch die Familie zu erreichen. Und wenn wir dann auch nochmal, wir stellen das Programm in anderen Angeboten vor Ort vor, ist das halt auch nochmal der nächste Schritt, dass da, wo die Eltern sind, dass dann oder Familien, dass da dann auch nochmal von den Kita-Einstieg-Angeboten berichtet wird und dementsprechend ein direkter Zugang gestaltet werden kann. Was uns aber viel wichtiger war, ist gar nicht, was tun sie, sondern was erreicht die Familien. Und dementsprechend haben wir auch an 19 Standorten haben wir mehrsprachige Elterninterviews durchgeführt. Und das ist zum Beispiel jetzt auch ein Ergebnis, was Sie bisher noch nicht kannten, während Sie bei den anderen Ergebnissen einiges schon aus den Leitfällen und Handreichungen entnehmen konnten, sind das jetzt hier ganz neue Ergebnisse. Wir haben 26 mehrsprachige Interviews durchgeführt, das heißt, wir hatten immer Dolmetscher oder Sprachmütter dabei, die halt dann übersetzt haben. Wir haben das alles mehrfach, also wir haben es komplett immer in die Familiensprache übersetzen lassen, wir haben es ins Deutsche übersetzen lassen und haben dann halt geschaut, was sagen die Familien. Und bei den Familien ist es so, dass die sich auch durch alle vier Themenfelder der Erreichbarkeit angesprochen fühlen. In dem Kreis haben wir den blauen Bereich mit 17,9%, das ist die Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt schon auch genügend Familien, die ausgesagt haben, wir haben zum Beispiel durch von externen Netzwerkpartnern, die Sie haben, haben wir halt einen Flyer, eine Broschüre oder einen Hinweis bekommen, oder wir haben selbst Plakate wurde weniger genannt, aber eher schon auch schriftliches Informationsmaterial war da. Aber Sie sagen auch, mehrsprachiges hat sie dann erreicht. Trotzdem ist das die geringere Gruppe. Eine viel, viel größere Gruppe mit fast 29% war halt Mund-zu-Mund-Propaganda oder halt die Weitergabe zwischen oder unter den Familien. Oder halt auch durch schon besuchte Angebote. Das war das, was die Eltern halt mit 29% angegeben haben, was sie erreicht hat. Beziehungsweise 29% der Eltern wurden so erreicht, laut ihren Aussagen. So muss ich das formulieren. Die aufsuchende Arbeit, da sind wir bei guten 21%. Und die Netzwerkarbeit ist halt wirklich auch wieder der größere Teil von über 30%, wo direkt, da wurde gesagt, ja, wir waren halt in einer anderen Gruppe, in der Gemeinde, und die haben uns dann darauf aufmerksam gemacht. Also es zeigt sich wirklich, dass es recht gleich verteilt ist, Öffentlichkeitsarbeit am wenigsten ist, aber schon halt in den anderen Bereichen sich ähnlich deckt, wie Sie es methodisch für sich eingesetzt haben. Was wir aber für zwei weitere Kategorien da identifizieren konnten, die bei Ihnen nicht aus den Ergebnissen oder aus den Daten abzuleiten waren, war, dass die Eltern selbsttätig unterwegs waren. Und zwar haben sie gesagt, dass wir selbst geschaut haben, was gibt es vor Ort, und haben uns selbstständig informiert. Und dieser Kategorie konnten halt genauso viele Codierungen zugeordnet werden wie im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Also es ist eher eine geringere Gruppe, aber trotzdem ist es halt der Teil, waren auch irgendwie, ich glaube, 16% ungefähr, die halt angegeben haben, wir haben uns selbst gekümmert, wir sind selbst losgegangen und haben geschaut, was gibt es vor Ort, wir möchten unseren Kindern, wir möchten für uns gerne Angebote suchen zur Unterstützung. Dann kommen wir hier zu ganz frischen Ergebnissen, die wir erst jetzt in den letzten Wochen zusammengestellt haben. Da haben wir nämlich auch die Eltern gefragt, warum besuchen sie das Angebot, was gefällt ihnen an dem Angebot, was sie besuchen und was für einen Vorteil sehen sie in dem Angebot. Und das haben wir auf der Ebene der Vorteile der Familien haben wir das einmal auf der Elternebene und auch einmal auf der Kindebene unterteilt, weil die Eltern schon auch bestimmte Angebote für sich betrachten, aber natürlich auch für ihre Kinder. Und die ersten Punkte, die auch parallel stehen und grün hier abgebildet sind, das sind die Aussagen, die sich auf jeweils die Eltern- und die Kindebene beziehen. Die da darunter liegen, die schwarzen, sind unterteilt zwischen Eltern und Kind. Auf beiden Ebenen verbinden die Eltern einen Vorteil im Bereich Deutschlernen. Das ist sehr, sehr häufig genannt worden. Und gerade auch im Elternbereich ist es aber auch so, dass gesagt wurde, hier haben wir die Möglichkeit, im geschützten Rahmen oder in einem geschützten Raum Deutsch zu sprechen, ohne dass es auch wirklich das ist jetzt nicht irgendwie öffentlich und wir müssen da jetzt nicht irgendwie versuchen, etwas so präzise zu beschreiben, weil es eine bestimmte Auswirkung hat, sondern wir können hier einfach frei reden, wir können uns ausprobieren mit Händen und Füßen und wir lachen dabei und das haben viele wirklich als einen großen Vorteil gesehen. Dann gleichzeitig Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten auf beiderlei Ebenen. Wurde immer gesagt, wir können viel lernen, unsere Kinder können viel lernen. Neue Sozialkontakte wurde auf beiden Ebenen genannt. Interaktion mit anderen, was man natürlich auch mit Sozialkontakten verknüpfen könnte, aber da ging es eher darum, wir lernen andere Menschen kennen, die vielleicht ähnliche Situationen haben wie wir und unsere Kinder lernen andere Kinder kennen, aber es ging auch um den Austausch, um den inhaltlichen Austausch mit anderen, beziehungsweise auch, dass die Kinder die Möglichkeit haben, mit anderen zu spielen. Und das nochmal ganz explizit ein multikultureller Austausch, der wurde auch genannt. Und da wurde dann zum Beispiel auch gesagt, dass das schön ist, auch andere Menschen kennenzulernen mit anderen Erfahrungen, auch mit anderen sozialisationsbedingten Herkunftseffekten. Man könnte das jetzt in Klammern setzen mit anderen Kulturen. Das ist nur ein Wort, was ich nicht gerne benutze, aber da steckt dasselbe dahinter. Was die Eltern noch als Vorteil für sich gesehen haben, ist, die Freizeit während der Betreuungszeit, wenn die Kinder in den Angeboten sind. Wir haben erst überlegt, ob wir das aufnehmen sollen, weil es hört sich so an, ich kann mein Kind abgeben und dann ist gut. Aber wir haben gesagt, nein, wir dürfen das gar nicht von dieser Ebene betrachten. Wir müssen auch vielleicht manchmal überlegen, in welchen Situationen stecken die Eltern und was haben die vielleicht für Möglichkeiten, wenn sie wissen, mein Kind ist gut betreut und ich kann in der Zeit entweder vielleicht auch was für mich tun, aber ich kann mich auch um Dinge kümmern. Darum, Freizeit würden wir hier gar nicht so kategorisieren oder definieren, so wir sind froh, dass wir unsere Kinder los sind, sondern eher so, wir haben die Möglichkeit, uns ganz in Ruhe auch mal auf etwas zu konzentrieren, was nur uns beschäftigt, weil wir wissen, unsere Kinder sind in guten Händen und sind betreut. Gemeinsame Aktivitäten mit den Kindern, dass sie halt wirklich gemeinsam mit den Kindern in den Angeboten etwas tun können und das mit dem im geschützten Raum Deutsch sprechen, habe ich ja gerade schon erwähnt. Bei den Kindern wurde halt häufig genannt Eingewöhnung der Kinder, dass die sich generell in solche pädagogische Angebote eingewöhnen können und dass sie das auch als Vorbereitung für die Schule sehen. Also nicht unbedingt Kindergarten, also manchmal wurde das nicht unterschieden zwischen Kindergarten und Schule, sondern eher so, sie machen schon mal Lernerfahrungen, sie machen schon mal Erfahrungen in solchen Gruppen, schon eher mit dem Fokus Schule. Dass die Kinder die Möglichkeit haben, sich zu bewegen und zu spielen und dass die Kinder einfach Freude haben an der Teilnahme, aber vor allem auch mal die Ablösung von den Eltern. Und wenn es eine kurzfristige Ablösung ist, aber das wurde auch genannt, das fand ich eigentlich auch ganz spannend, auch so dieses gegenseitige Vertrauen haben, mein Kind geht's gut und bei den Kindern umgekehrt, meine Eltern kommen auch wieder. Und das ist ja etwas, was wir auf jeden Fall auch in den Eingewöhnungszeiten der Kita haben. Dann Gründe für den Besuch in den Angeboten. Da schauen wir jetzt einmal auch nur auf der Ebene des Angebots selber. Was hat Ihnen besonders gut gefallen? Und da wurde zum Beispiel gesagt, Beachtung der Esskulturen, die flexible Gestaltung der Angebote, mehrsprachige Gestaltung, Unverbindlichkeit des Angebots, Absage bei Nichtteilnahme unnötig, eine entspannte Atmosphäre, Vielfältigkeit der Aktivitäten, multikultureller Treff, flexible Ankunfts- und Abholzeiten, Raumausstattung, Strukturierung des Angebots, nicht mit Kosten verbunden. Die sind jetzt hier auch nicht hierarchisch aufgebaut, weil wir diese jetzt nicht prozentual unterlegt haben, sondern das sind halt alles Gründe, die genannt worden sind, jetzt wirklich angebotsbezogen. Wir haben ja noch andere Ebenen, darum möchte ich die erstmal so stehen lassen. Was sich aber schon hier zeigt, ist eine Unverbindlichkeit, eine Flexibilität, eine kostenfreie Möglichkeit. Das ist schon etwas, was sich immer wieder zeigte, dass das mit als ein Grund genannt wurde, aber nicht alleinig. Aber das war schon vielen auch wichtig und die entspannte Atmosphäre, was sich aber gleich in den anderen Ergebnissen, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen zeigt. Wenn es dann auf der Ebene, also wir haben das ja gebündelt, wir haben das dann jetzt nochmal auf die Kompetenzen der Fachkräfte gebracht. Also wir haben das nicht vorgegeben, sondern aus den Aussagen der Eltern haben wir das gebündelt und da zeigt es sich einmal halt Gründe, die angebotsbezogen sind, aber es wurde halt wohl auch viel die Fachkräfte gelobt. Also das kann ich wirklich nur wiedergeben, jetzt ganz informell, ich habe ja selber auch die Interviews durchgeführt, ich habe die alle natürlich auch mir angehört, durchgelesen und mitanalysiert. Es war eine sehr, sehr, sehr hohe Zufriedenheit der Eltern gegenüber den pädagogischen Fachkräften da, mit ganz, ganz, also wirklich ganz, ganz liebevollen Aussagen. Aber das jetzt hier auf einer wissenschaftlichen Ebene darzustellen, es war halt die Mehrsprachigkeit, die vorhanden ist, der wertschätzende Umgang, die Sprachförderung, die die Fachkräfte durchführen können, die Erziehungsberatung. Wir sind da ja immer so ein bisschen skeptisch, wenn es darum geht, aber die Eltern haben das als sehr positiv hervorgehoben, dass sie halt auch Beratungen in Bezug auf die Erziehung bekommen. Pädagogischer Umgang mit den Kindern fanden sie, haben sie wirklich sehr, sehr lobend hervorgehoben und teilweise aber auch Konfliktlösestrategien, wie mit bestimmten Konflikten umgegangen wurde. Also wirklich nochmal zusammenfassend, die Fachkräfte wurden sehr, sehr gelobt und da haben sich viele Eltern echt, die haben sich sehr, sehr positiv geäußert. Verbesserungsvorschläge haben wir aber natürlich auch herausgehört, weil wir auch gefragt haben, was würden Sie sich denn vielleicht noch gerne anders wünschen bei dem Angebot. Und da zeigt sich, eine längere Betreuungszeit für die Kinder wurde oftmals genannt. Und klar, es ist natürlich dann schon noch was anderes, ob ein Angebot einmal die Woche für 2 Stunden oder zweimal die Woche für 2 Stunden Angebot oder halt sehr Kita-ähnliche Angebote, die jeden Tag für mehrere Stunden sind. Also eine längere Betreuungszeit wurde von einigen genannt. Damit einher geht ja auch die Erweiterung des Angebots auf mehrere Tage, ein erweitertes Spielangebot. Denen war schon bewusst, dass viele Angebote aufgrund der räumlichen Begrenzung und der materiellen Begrenzung nur bestimmte Möglichkeiten hergibt. Aber trotzdem war das etwas, was Sie gesagt haben, erweitertes Spielangebot würden Sie als Verbesserungsvorschlag nennen. Vor allem aber auch mehrsprachiges Lernen und Spielmaterial, was auch damit zu tun hat, dass Sie sich wünschen würden, dass vielleicht die Familiensprache noch mehr unterstützt wird. Ich habe hier extra in Klammern Muttersprache geschrieben, weil die Familien selber sagen Muttersprache, wir sagen ja Familiensprache. Also sie sagen, sie würden sich wünschen, dass die Muttersprache vielleicht noch ein bisschen mehr unterstützt wird. Was natürlich, das ist uns auch klar, wenn sie 10 verschiedene Sprachen haben, wie sollen sie das bedienen? Aber vielleicht durch mehrsprachiges Lernen und Spielmaterial. Größere Räume, ja, da sind wir natürlich wieder an dieser strukturellen Gegebenheit, wo sie nicht viel machen können. Viele von ihnen sind ja froh, dass sie überhaupt Räume zur Verfügung gestellt bekommen und nutzen können. Und ja, trotzdem ist es halt ein Vorschlag gewesen. Und teilweise aber auch intakte Möbel und Spielgeräte. Es wurde schon an einigen Stellen ein bisschen angemerkt, dass viele Möbel und Spielgeräte schon alt sind, teilweise kaputt sind und ja, es ist aber jetzt nicht das, was überwiegend im Fokus stand. Im Fokus stand wirklich eher längere Betreuungszeiten und Erweiterung des Angebots auf mehrere Tage. Das ist das, was wir zu den Eltern derzeit schon zusammengeschrieben haben. Wir haben aber noch andere Bereiche aus den Elterninterviews, die wir analysieren, die wir aber jetzt hier noch nicht aufbereitet haben, die aber so nach und nach und dann auch in der ganzen Zusammenfassung der Evaluation aufgezeigt werden und die bestimmt auch nochmal sehr interessant für Sie sein könnten. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Schluss dieser Präsentation und dieser drei Themenfelder der Ergebnisse der Evaluation. Und hier ist dann eine letzte Abschlussfrage, die sich auf alles dann auch bezieht. Welche konzeptionellen Entwicklungsprozesse in der Arbeit mit Kindern und Familien in besonderen Lebenslagen lassen sich aus der Erfahrung der Durchführung der Programminhalte Kita-Einstieg, Brückenbau und frühe Bildung ableiten? Ich habe ja immer zwischendurch schon etwas gesagt. Und ich werde hier auch gar nicht so viel sagen können, beziehungsweise nicht in kürzer Zeit. Das wäre eigentlich so ein eigener Workshop nochmal. Aber Sie haben sich ja auch schon ganz viele Gedanken gemacht jetzt in der Weiterführung, wie Sie konzeptionell vorgehen wollen. Und darum haben wir uns halt ja auch für diese drei Themenfelder entschieden, die vorzustellen, weil wir sie wichtig fanden, die bestimmt für Ihre konzeptionelle Arbeit von Vorteil sind. Und ja, wir müssen natürlich schauen, wie das mit Corona weiterläuft. Da sind einige Dinge jetzt nicht mehr so einfach umsetzbar, wie sie wären, wenn wir in einem anderen, in einer anderen Situation wären. Nichtsdestotrotz ist das ja etwas, was konzeptionell mitgedacht werden kann. Und vor allem die Elternperspektive, glauben wir, dass sie nochmal sehr, sehr wichtig ist, da konzeptionell zu schauen, wie sind denn auch die Angebote vor Ort aufgebaut. Wie werden die umgesetzt? Was gibt es für Inhalte? Da ist etwas, das kann ich jetzt eher informell sagen, weil wir das noch nicht richtig aufbereitet haben. Sie haben natürlich die große Herausforderung vor Ort, eigentlich auf zwei Ebenen agieren zu müssen, auf jeden Fall die pädagogischen Fachkräfte. Sie müssen einmal auf der Kindebene agieren und einmal auf der Elternebene. Während die Eltern halt nochmal einen ganz anderen Support wünschen und auch brauchen, wo es oftmals ja auch darum geht, allumfänglich sich zu beraten, ob es, wie Sie selbst gesagt haben, ist in Erziehung, sind es aber dann teilweise ja auch irgendwelche Formulare, sind das behördliche Sachen. Also die Liste ist ja immens lang, was Sie für Unterstützungsleistungen erbringen in Angeboten auf Elternebene. Gleichzeitig aber auch, wie können die Eltern mit den Kindern pädagogisch, nein, nicht umgehen, ich sage es mal anders, wie können die Eltern mit den Kindern auf pädagogischer Ebene nochmal interagieren, dass vielleicht auch die Bindung gestärkt wird und dann aber auch auf der Kindebene, was können wir eigentlich hier für Angebote gestalten, damit die Kinder in ihren einzelnen Entwicklungsbereichen auch unterstützt werden und zwar die Freude im Vordergrund steht und natürlich auch die Sozialkontakte und erstmal dieses sichere Ankommen und das Wohlfühlen, das Vertrauen, aber gleichzeitig auch die verschiedenen Kompetenzbereiche, weil Kinder wollen kognitiv gefordert werden, auch wenn es vielleicht auf sprachlicher Ebene nicht so ist, wie man es gewohnt ist in einer Regeleinrichtung, aber sie wollen natürlich auch kognitiv herausgefordert werden. Und das ist halt ein Handlungsmodell, was wir jetzt angefangen haben aufzustellen, das eigentlich primär in der Arbeit in den Angeboten selber. Es geht um eine Ankommenssituation schaffen, Vertrauen aufbauen, Beziehungsarbeit, eine Unterstützungsform, also viel, was auch sehr in die Sozialarbeitertätigkeit geht. Und dann aber auch eine Kompetenzunterstützung, wo es wieder darum geht, auch auf frühpädagogischer Ebene zu arbeiten, also eher im Bildungsbereich, ne, und dann gleichzeitig aber auch die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft schon mal aufzubauen, also das Gemeinsame, das Miteinander agieren, um auch die Bindung zwischen Eltern und Kindern zu stärken und den Eltern auch Möglichkeiten mitzugeben, wie sie in ihrer familiären Lernumwelt die Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen können. Also das ist jetzt so ein Handlungsmodell, wo wir gerade dran arbeiten. Ja, das war es jetzt von meiner Seite her. Wir haben 11.10 Uhr, wir sind super in der Zeit. Das wundert mich, weil ich bin eigentlich immer diejenige, die überzieht. Darum, ich würde das Wort jetzt wieder abgeben, gerne an Sie, mit direkten Fragen dazu, aber auch mit Anregungen oder auch mit allgemeinen Fragen.
Wenn Sie eine Frage stellen möchten oder eine Anregung geben möchten, dann drücken Sie bitte 9 und Stern auf Ihrem Telefon. Und wir haben schon eine Wortmeldung von Lara Tifene. Ihre Leitung ist offen. Frau Tifene, sind Sie vielleicht noch stumm geschaltet? Wir können Sie noch nicht hören.
Können Sie mich jetzt hören?
Ja, jetzt können wir Sie hören.
Ja, ich wollte auch nochmal auf die jetzige Zeit und auch die nahe Zukunft eingehen, da wir jetzt auch die Umstände oder die Probleme in dem Sinne jetzt haben, dass halt wirklich das Personal nicht mehr in die betreffende Ankereinrichtung rein darf, da auch Eltern und Kinder aus den Spielgruppen aus der Kita rausbleiben müssen, da es in dem Sinne fremde Personen sind und dass auch einfach die Kita nicht, also dass der Kita-Einstieg nicht gleichgestellt ist mit Kita, sehe ich als ein sehr, sehr großes Problem, da die Kita halt jetzt auch zu dem jetzigen Light-Lockdown weiterhin geöffnet ist, aber unsere Angebote eigentlich kaum stattfinden können und dürfen, obwohl es auch um gleichaltrige Kinder als wie die Kinder in der Kita geht und auch viele Angebote vom Kinderschutzbund nicht mehr stattfinden und wir halt auch schon viele Familien oder Rückmeldungen haben, dass es gerade jetzt eine super schwierige Zeit für die Familien auch ist und sie gar keine Anlaufstellen mehr haben. Und das wollte ich einfach mal anregen, weil vielleicht kann das irgendwie auch weiter kommuniziert oder weitergetragen werden, dass man da gemeinsam eine Lösung findet und vielleicht der Kita-Einstieg mit uns und allen Angeboten auch einfach gleichgestellt wird oder werden kann wie eine Kita. Weil es geht am Ende natürlich um die Familien und die Kinder und auch deren Schutz.
Auf jeden Fall. Ja. Also, ich bin leider gar nicht, also wir von der Universität sind gar nicht in der Lage, da irgendwie Einfluss zu nehmen. Das, was wir machen können, ist, wir müssen vielleicht nochmal diskutieren, überlegen, was man für Unterstützungsmöglichkeiten für Sie, ne, in der Umsetzung des Programms unter diesen Umständen entwickeln können. Aber das ist jetzt erstmal so ins Blaue gesprochen, weil ich kann da noch gar nicht so großartig zusagen, weil einfach auch die zukünftige Evaluationsarbeit noch nicht gesichert ist. Ne? Aber ich finde das einen sehr wichtigen Punkt, was Sie sagen. Und war mir ehrlich gesagt gar nicht wirklich so bewusst, obwohl ich es wusste, haben Sie mich jetzt erstmal nochmal so direkt darauf gebracht und da werde ich auf jeden Fall bei uns im Team mal drüber diskutieren.
Ja, danke, weil also mein Team und ich, wir finden das alle einen sehr wichtigen Punkt und auch der Kinderschutzpunkt, mit dem wir auch eng zusammenarbeiten. Und ich finde, das klingt jetzt alles super, ne, dass bis März KTE an 150 Standorten total tolle Leistung gebracht hat. Und ich kann ganz viele Punkte davon sehen, aber seit März bis jetzt und in der Zukunft finde ich nochmal ein viel wichtigerer Aspekt. Und ja, das wäre schön, wenn da nochmal so ein Studie stattfinden könnte oder das nochmal weitergetragen wird. Dankeschön.
Sehr gerne. Ich gebe das auch nochmal an die Servicestelle jetzt weiter direkt.
Ja.
Ja. Wir werden heute auch nochmal ein Schreiben zum Thema Corona an alle Vorhaben versenden mit Infos. Und uns ist die Problematik natürlich bewusst. Es ist ja auch so, dass es wirklich von Bundesland zu Bundesland, von Ort zu Ort unterschiedliche Vorgaben gibt, was die Kita-Einstiegangebote betrifft. Und uns ist klar, dass das wirklich keine einfache Situation ist für Sie vor Ort. Ja, wir hoffen, dass es bald wieder besser wird.
Ja.
Ja, gibt es denn jetzt noch weitere Fragen, Anmerkungen? Ich glaube, hier sind noch mehrere Leute in der Warteschleife schon.
Wir haben eine weitere Frage von Martina Kohlbaum. Ihre Leitung ist offen. Frau Kohlbaum, sind Sie vielleicht auf Stimme?
Ach so, ja. Martina Kolber aus Schleswig-Holstein. Hallo, Frau Höft. Hallo. Ich hab eine Frage, auch das betrifft auch eine Anker-Kita oder die Anker-Kitas. Bei Ihren Interviews haben Sie da Unterschiede feststellen können zwischen den Zugängen der Eltern, die den Kontakt über eine Anker-Kita haben, oder zu Eltern eben zu anderer Kitas?
Ich überlege, also wenn ich jetzt so mache, ist es, ich muss einmal überlegen, was haben wir erhoben? Und dann liegen da schon Ergebnisse vor und wie weit kann ich die schon berichten? Und ich glaube, in dem Punkt muss ich sagen, das können wir gar nicht berichten, weil wir das so nicht erhoben haben. Ich glaube, nee, das haben wir nicht erhoben. Ich glaube nicht, dass wir da einen Unterschied berichten können, weil ich wüsste nicht, mit welcher Frage in den Interviews wir das darstellen könnten. Nein, tut mir leid, kann ich nicht.
Trotzdem Dankeschön.
Bitte.
Die nächste Frage kommt von Gabriele Wiest. Ihre Leitung ist offen.
Ah, guten Tag, hallo, Gabi Wiest. Ich rufe aus Baden-Württemberg an. Und zwar ist uns aufgefallen, also wir sollen aus Baden-Württemberg vorrangig unsere Angebote an Geflüchtete richten. Das klappt sehr gut. Also was wir zum Thema Geflüchtete sehen, die Geflüchteten sind aus unserer Sicht sehr gut begleitet, sie nehmen an den Angeboten sehr gut teil, sie haben Integrationsmanager, sie machen Integrationskurse, sie machen Sprachkurse. Was uns auffällt, ist der Bedarf bei Familien mit EU-Migration, ist es ganz anders, dass diese Familien diese Angebote so nicht wahrnehmen, dass es vorrangig darum geht, dass sie schnell auch die Mütter einen Arbeitsplatz finden und dass wir hin und wieder, aber das sind wirklich Zufälle, wo wir dann draufstoßen, dass die Kinder zum Beispiel unbeaufsichtigt dann auch zu Hause sind, weil die Eltern zur Arbeit gehen. Das ist auch der Personenkreis, die bei unseren Angeboten auch von der personellen Anzahl die größere Zahl sind als die Geflüchteten. Aber wo die Fluktuation dann ziemlich hoch ist, ich weiß nicht, wie man zum Beispiel, also langfristig, wenn man die Bildung sieht, da sind auch relativ viele Einsteiger, Seiteneinsteiger, Kinder dabei, die älter sind, wo wir dann auch festgestellt haben, von Müttern, die bei uns in den Gruppen waren, dass die älteren Kinder sehr oft die Elternfunktion übernehmen müssen, weil die beide Eltern beim Arbeiten sind. Also diese Geschichte, die lässt uns ein bisschen so, wie soll ich sagen, stellt uns vor Aufgaben, die wir jetzt noch nicht ganz so gut bewältigen können. Diesen Personenkreis auf die wichtige Zeit, also wir sind da schon dran, die wichtige Phase zwischen 0 und 6, die Bedeutung, die Kinder an die Bildung ranzuführen und sie auch von Aufgaben, die eigentlich Aufgaben der Eltern sind, wegzunehmen, rauszunehmen, das aufzuzeigen. Können Sie dazu etwas sagen?
Also bisher nicht, weil wir keine Unterscheidung der Zielgruppe, dementsprechend haben. Das heißt, unsere interviewten Eltern, die wir haben, sind nicht, sagen wir mal, heterogen genug, um da einen Unterschied aufzeigen zu können. Aber ich habe es schon mal notiert, wenn es mit einer Evaluation in diesem Bereich weitergeht, dass man das eigentlich jetzt in der nächsten Phase vielleicht nochmal fokussieren könnte. Das habe ich nochmal notiert. Informell bekommen wir das öfters mit, dass es einen Unterschied gibt aus dem Bereich EU-Osterweiterung und jetzt eher Familien mit Fluchthintergrund, wie wir sie jetzt eher so definieren. Ne? Das schon. Da gibt es ja auch einige Projekte oder Programme, die sich gerade mit der EU-Osterweiterung und dann auch dem Erreichen der Familien oder mit der Umsetzung im pädagogischen Bereich auseinandersetzen. Aber wir haben das nicht unterschieden. Wir haben noch keine Informationen vorliegen, aus denen ich da jetzt irgendwas ziehen könnte. Aber ich habe es notiert, dass wir da vielleicht nochmal diskutieren, natürlich dann auch mit, wenn dann mit unserem Auftraggeber, ne, dem Bundesministerium, inwieweit wir dahingehend vielleicht nochmal gucken müssen, weil ja, das ist schon was, ja, das sind schon zwei verschiedene methodische Zugänge auch für Sie, ne, die Sie da dann bedienen müssen. Ja.
Wenn ich noch etwas zu Corona-Angeboten sagen darf, wo wir gute Erfahrungen gemacht haben, insbesondere in den Sommermonaten. Wir haben unsere Angebote nach draußen verlagert, Outdoor-Angebote gemacht, also das waren sehr gute Erfahrungen da, ist auch sehr gut angenommen worden, haben wir jetzt aber eingestellt, also aufgrund der kalten Temperaturen. Was wir jetzt machen, das sind die Pakete schnüren, wöchentliche Pakete, wo wir Anregungen, Angebote, Bastelangebote, Bewegungsangebote, also unterschiedliche Art, die wir dann auch vor die Haustüren bringen. Und das kommt also bei den Familien sehr gut an, ganz einfach, sie freuen sich darüber, dass die Beziehung weiter aufrechterhalten wird. Das war noch meine Anmerkung zu Corona-Angeboten.
Ja, danke sehr. Das ist für die anderen ja auch vielleicht nochmal interessant. Und da müssten wir, ja, ich notiere nebenbei immer so einige Sachen, wenn wir da vielleicht auch nochmal schauen, was wurde denn dann jetzt anders gemacht, ne, in der Zeit, wenn wir da jetzt nochmal in Abfragen gehen sollten. Darum bin ich jetzt immer nur so, dann notiere ich nebenbei und weil ich Ihre Anregungen sehr, sehr interessant finde, kann immer nur direkt nichts dazu sagen, weil das aus unseren Evaluationsergebnissen noch nicht hervorgeht.
Alles klar, danke.
Sehr gerne.
Und wir haben noch eine Wortmeldung von Carmen Zinkler. Ihre Leitung ist offen.
Ja, hallo. Ich hätte eine Anmerkung hinsichtlich konzeptioneller Entwicklung. Gerade die Vergangenheit, also die frische Vergangenheit, zeigt uns ja, dass wir in den Angeboten viel, viel flexibler reagieren können und das auch nutzen müssen. Und dass das vielleicht einfach an der Servicestelle gerichtet klar sein muss, dass wir nicht immer gemäß unserer Steckbriefe arbeiten können, wollen, müssen, sondern dass wir da auch viel flexibler sein müssen. Also das hat einfach so das vergangene halbe Jahr gezeigt. Das wünsche ich mir halt, oder das werde ich in meine Konzeption irgendwie weiter einfließen lassen, in deren Entwicklung. Ich weiß nicht, ob das okay ist, das weiter so zu führen, ne? Weil ich ja dann von meinen Angebotssteckbriefen auch abweiche. Und hinsichtlich der Qualifizierungsmaßnahmen wünsche ich mir einen sehr viel stärkeren Austausch innerhalb von Regionalgruppen. Gut, das ist ja momentan vielleicht online möglich. Ich bin sogar gerade überlegt, ob ich nicht eine Regionalgruppe selber bilde und die Landkreise rechts und links von mir einfach mal anfrage. Ja, um eben zum Beispiel solche Tipps, wie gerade eben die meine Vorrednerin gebracht hat, Pakete mit oder Bildungsangeboten zu schnüren, weiterzuführen. Ich möchte auch immer noch auf das Problem des Datenschutzes hinweisen. Wir müssen immer Netzwerkpartner als Türöffner nutzen und können ja gar nicht selber hergehen und sagen, so, wir hätten jetzt gerne Familie Y, sagt uns mal die Adresse, damit wir da was hinstellen können. Das ist einfach nur, was ist ein Problem, will ich nicht sagen, Datenschutz ist wichtig und richtig, stellt uns halt vor einer großen Herausforderung immer wieder.
Ja, auf jeden Fall. Zu den Regionalgruppen, und ich sage es jetzt mal vorsichtig, vielleicht sollten Sie da nochmal mit dem, also immer gerne auch mit der Servicestelle, die weiß sowieso über alles Bescheid, aber vielleicht auch mit dem, bei dem NIFBE nochmal gucken, also die bieten ja auch oftmals so Regionalgruppen an, ob es nicht so eine Regionalgruppe bei Ihnen gibt, wo Sie eventuell noch gar nicht mit aufgenommen sind oder so, das mag ich jetzt nicht bewerten oder beurteilen können.
Ja.
Aber ob die da nicht einfach die nutzen können schon. Ansonsten finde ich persönlich, aber das muss ich jetzt abseits der Evolution sagen, ne, finde ich das persönlich eine schöne Idee, sich online da jetzt so zu verknüpfen, gegeneinander oder voneinander zu lernen. Ne,
und ja, übergreifend.
Das ja auch.
wir arbeiten übergreifend. Also ich habe viele Teilnehmer aus Nachbarlandkreisen, in denen es auch einen Kita-Einstieg gibt mit einem anderen Programm. Und dann sind wir doch sowieso überregional tätig eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, aber es stimmt. Man kann ja dann nochmal viel mehr Leute auch erreichen. Man kann sich ja dann trotzdem externe Referenten vielleicht dazu nehmen. Das ist ja das bitte?
Absolut, das machen wir.
Ja. Die Verbindung war jetzt gerade schlecht, darum habe ich Sie nicht verstanden. Tut mir leid.
Ah, ja.
Ja, seitens der Servicestelle begrüßen wir das natürlich auch sehr, wenn Sie sich regional zusammenschließen oder auch online. Wir hoffen sogar, dass wir Ihnen jetzt in den nächsten 2 Jahren auch vielleicht eine eigene Online-Austauschplattform bieten können. Mhm. Und Sie sprachen vorhin ja von der Problematik der Angebotssteckbriefe, wenn sich Angebote ändern wegen der Corona-Pandemie. Mhm. Wir hatten dazu auch Informationen versendet. Also diese Angebotssteckbriefe, die ursprünglichen Angebotssteckbriefe, die können erstmal so weiterlaufen, wie sie waren. Und wenn feststeht, es wird nie wieder aufgenommen, so wie es war, dann melden Sie sich bei uns. Und wenn Sie es wieder weiterführen sozusagen, dann gilt dieser Angebotssteckbrief noch. Wir mussten da auch etwas improvisieren. Wir sind natürlich daran interessiert, dass alles erfasst wird. Mhm. Aber mussten dabei Corona eben auch irgendwie reagieren. Und uns ist klar, dass das nicht immer ganz einfach ist, dann auch alles richtig einzutragen. Aber im Zweifel können Sie sich jederzeit an uns wenden, einfach anrufen, mailen. Und im Einzelfall finden wir immer eine Lösung.
Dankeschön. Ich bedanke mich sowieso für die viele Unterstützung und für die Geduld mit uns.
Da nicht für.
Ja, danke.
Und wir haben noch eine Wortmeldung von Sandra Abraham. Ihre Leitung ist offen.
Hallo, ja, ich wollte nur noch mal kurz, auch wenn ich mich da wiederhole, aber gerne noch mal auch an die Servicestelle diese Dringlichkeit weitergeben, die auch meine Kollegin schon geschildert hat. Da wir leider tatsächlich auch oder zum Glück auch viele Familien betreuen, die an die Präventionsstelle auch angedockt sind, die schon bekannt sind, die Themen haben, die manchmal nicht weit von Kindeswohlgefährdung entfernt sind und eben auch schon in Flüchtlingsheimen doch sehr dramatische Situationen erlebt haben, die auch die Kinder betreffen. Natürlich können wir nicht alle Kinder schützen und retten, aber zumindest die, bei denen wir es wissen, ist es doch echt sehr schwierig momentan aufgrund der Problematik, die irgendwo so ein bisschen sozial auch aufzufangen. Und deswegen auch nochmal der Appell und die Dringlichkeit, auch wenn man sagt, ja, das ist nun mal so jetzt und was sollen wir machen, vielleicht wäre es doch ganz wichtig, inwieweit man einfach vielleicht so eine Marschrichtung, sage ich jetzt mal, festlegen könnte, was denn überhaupt möglich ist und wo wir uns einsortieren können, weil wir einfach auch feststellen, dass niemand uns so wirklich in unserem Umfeld, in unserem Netzwerk die Möglichkeit gibt, teilweise unsere Arbeit zu machen und B, uns aber auch keine Antwort geben kann, wie wir es irgendwie anders machen können, so dass die Familien nicht total hinten runterfallen. Und das wollte ich einfach nur noch mal gesagt haben, weil wir uns da wirklich auch Sorgen machen.
Ja, danke nochmal für Ihren Beitrag. Nehmen wir zur Kenntnis und wir sehen da auch die Problematik, die Dringlichkeit. Das ist im Moment ja ganz oben auf der politischen Agenda, wird deutschlandweit diskutiert. Wie gesagt, wir bekommen heute Nachmittag eine Rundmail von uns mit den Informationen, die wir aktuell zur Verfügung stellen können.
Okay. Dankeschön.
Aktuell liegen keine weiteren Fragen oder Wortmeldungen vor.
Dann kann ich mich an der Stelle ja eigentlich nur verabschieden und danken fürs Zuhören und jederzeit können wir natürlich auch an meine bekannte E-Mail-Adresse auf jeden Fall bis Ende des Jahres noch eine E-Mail schreiben, wenn im Nachklang noch irgendwelche Fragen kommen. Das ist gar kein Thema, da werde ich natürlich auch im Nachklang noch auf Fragen antworten, soweit es mir möglich ist. Ja, ansonsten fand ich es eine angenehme Runde. Es ist ein bisschen eigenartig, so einfach mit dem Bildschirm hier zu sprechen, aber ich hoffe, es ist alles gut und verständlich rübergekommen und gebe das Wort einfach mal weiter wieder an die Moderation bzw. Servicestelle.
Ja, danke Frau Höft im Namen der Servicestelle für den Vortrag und die Fragerunden. Auch vielen Dank an Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, für den Austausch. Die Audioaufnahme der heutigen Telefonkonferenz stellen wir Ihnen in Kürze wieder online zur Verfügung. Das kennen Sie schon. Die ist dann da auf der Online-Plattform, wo Sie die Präsentation bereits finden. Bitte, bitte nehmen Sie sich doch im Anschluss auch noch mal kurz die Zeit, uns über den Anmeldelink ein Feedback zu geben. Den Link finden Sie bereits in der Einladungs-E-Mail. Wir schicken den aber jetzt gleich auch noch mal per Mail an Sie raus. Ich möchte mich dann für heute von Ihnen auch verabschieden und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit im Bundesprogramm Kita-Einstieg. Vielen Dank und auf Wiederhören.